sind Uta und Isi und wir sind Alte Sau. Naja, also Uta zumindest. Bei Alte Sau rollen wir alle zwei Wochen mit Tabus und Generationsstereotypen auf. Ohne Skript und mit einer guten Tasse Kaffee in der Hand. Denn 50 ist weitaus mehr als Scheidentrockenheit und Schmeichelmode und 20 auch mehr als Instagram und Tinder. So, ihr Lieben, hier kommt die Folge, die wir ungefähr 10.000 Trillionen Mal angekündigt haben während unseren Zweiteilern. Insofern sind wir heute mit wundervoller Nika, ich weiß deinen Nachnamen gar nicht, das ist jetzt natürlich unangenehm.
Schächtele.
So, und ich würde sagen, als allererstes, wir haben gerade schon festgestellt, Nika kann sich in faszinierenden 3 Sekunden vorstellen. Das würden wir gleich mal machen und dann haben wir unglaublich viele ganz, ganz spannende Fragen, was sich bewegt hat in Non-Binarität, was auch nicht und wo wir vielleicht einfach alle hinsteuern sollten. Deswegen, Nika, the stage is yours.
Okay, 3 Sekunden. Ich bin Nika, ich bin Testingenieurin und ich bin non-binär.
Top. So, cool. Ich würde sagen, ich glaube, das, was als allererstes wahrscheinlich alle sehr interessiert und was uns auch in dem Vorgespräch ja wahnsinnig interessiert hat, ist dieser ganze Weg, wie finde ich meine wahre Identität? Also das ist natürlich bei dem Männlichkeitsthema und dem binären Weiblichkeitsthema sozusagen am Anfang immer gar nicht so krass zur Sprache gekommen und man sich wenig erklären muss, warum man sich denn jetzt tatsächlich damit identifiziert, mit dem man geboren wurde. Und ich finde, man sollte dabei allen drüber sprechen. Also ich finde, man sollte auch Menschen, die seemingly am Anfang, wo man denkt, naja, die identifizieren sich mit dem, was sie auch irgendwie geboren sind, sollte man auch fragen, ob das so passt. Aber immerhin heute sprechen wir drüber. Und deswegen würde mich als allererstes mal interessieren, oder uns, was ist deine Story zur Findung von dem, sozusagen von der Person, die du wirklich bist? Kannst du so ein bisschen erzählen, wie du dazu gefunden hast und herausgefunden hast, wie du dich eigentlich wirklich siehst und identifizierst?
Das ist eine längere Story, die schon sehr früh in der Kindheit, ja, also dazwischen ist eine Pause, sag ich mal, wo wenig los war, aber begonnen hat das Ganze in der Kindheit, ist jetzt immer schwer zu sagen, ob es jetzt noch im Kindergarten, 1. Klasse, 2. Klasse, aber auf jeden Fall Grundschulalter, wo ich festgestellt habe, ich könnte jetzt ein Mädchen oder ein Junge sein. Also ich habe mich als Kind gefühlt und im Kindergarten war das auch, ich sag mal, relativ unproblematisch. Und eigentlich war so ab der Grundschule, eigentlich so 2. Klasse, da kann ich mich definitiv noch dran erinnern, so das Einsortieren in Mädchen und Jungen. Und wo dann halt bei mir schon so die Gedanken da waren, also ich bin zwar jetzt von wem auch immer, von Erwachsenen als Junge einsortiert, aber so ganz, warum das jetzt so ist, kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Und aber als Kind weiß man natürlich vieles noch nicht. Und deswegen habe ich mich da in meine Rolle gefügt, habe zwar wahrgenommen, für mich könnte beides sein, aber es war für mich auch okay, ein Junge zu sein.
Ah, darf ich mal dazwischen fragen, Nika? Aber gerne. Es war für dich auch klar, du könntest eins von beidem sein? Oder warst du generell im Überlegen, was will ich sein oder was könnte ich sein? Weißt du, was ich meine?
Ich habe mich eher so als, ich nenne es jetzt mal, neutrales Kind gefühlt. Mit dem Wissen, ich bin hier als Junge einsortiert, ohne zu wissen, warum.
Okay.
So in etwa war das. Aber es war, ich meine, andere Sachen waren ja auch so, man kann sich seine Eltern nicht aussuchen und sonstiges.
Ja.
Das war einfach gegeben mit dem, wie soll ich es nennen, mit dem Wissen für mich, es könnte auch anders sein, das wird auch passen.
Und wie kam das denn? Du hast gerade gesagt, da war eine längere Pause.
Genau.
Ich schätze mal, das kam durch dieses erstmal, naja, es ist halt so, vielleicht fühlen sich ja alle Kinder so, vielleicht ist das normal. Wann kam das denn dann wieder auf, zu sagen, nee, sorry, das ich glaube nicht, dass das genau passt, wie es gerade verbucht ist bei der Gesellschaft, wie sie mich wahrnehmen?
Also es war noch eine Zwischenphase, ich sag mal so Beginn der Pubertät, war ich sehr gespannt drauf, Wird sich bei mir jetzt irgendwas dann stärker Richtung männlich entwickeln oder also da hatte ich schon
das hast du tatsächlich aktiv antizipiert für dich selber?
Ja, schon. Als dann, ich meine, da gab es auch, ich sag mal, Biologieunterricht, wie entwickelt sich ein Mensch Richtung Frau, wie entwickelt sich ein Mensch Richtung Mann? Und da war ich schon gespannt, weil ich schon, also auch von meiner ganzen Körperstatur oder auch vom Aussehen, Gesichtszüge und so weiter, war da schon noch einiges an, ich sag mal jetzt neutral, also nicht, ich war jetzt sicher nicht übermäßig männlich. Und deswegen war ich gespannt, ob ich mich in die männliche Richtung denn bewegen würde. Und es war dann eher so, haben meine Eltern doch recht gehabt und bin ich richtig einsortiert? es kommt eine tiefere Stimme, es wachsen Barthaare und so weiter. Auch, ich sage jetzt mal, im Genitalbereich hat sich was bewegt, wo ich sage, das war für mich eher so Erleichterung, Juhu-Gefühl. Und dann kam eigentlich, ich sag mal so, die Ruhephase, ungefähr, ja, ich sag mal, fast 20 Jahre, wo ich schon zwar immer wieder gemerkt habe, okay, so wirklich jungenhaft werde ich jetzt nicht wahrgenommen, aber ich hatte halt dann für mich so meine Nische gefunden, als ich nenne es jetzt mal androgyner Junge oder als halt ein bisschen weiblicher Junge. Bin auch oft, sage ich auch, so in die Schwulen-Schublade reingesteckt worden, weil nach dem Motto, okay, ist jetzt nicht ganz so männlich. Also damals gab es nur irgendwie Männer und schwule Männer und also alles, was nicht normal Mann war, war halt schwul. Und das war halt, ich sag mal, ich würde jetzt nie ausschließen, mal mich irgendwann in einen Mann zu verlieben, ist aber noch nie vorgekommen und ist auch damals zu der Zeit nicht vorgekommen. Deswegen war das etwas irritierend, dann jetzt hier in also ich sag mal, in eine Schublade reingepackt zu werden, die mir halt, also die halt einfach nicht gepasst hat.
Ja. Ich finde das aber richtig, richtig spannend und dass du sagst sozusagen, es hat dich erleichtert, in der Pubertätsphase sozusagen irgendeine Form von Halt zu haben, okay, es geht jetzt in eine Richtung.
Zugehörigkeit oder? Ja.
Weil ich hatte gedacht, also ne, sag das gerne, wie das konkret dann war. Ich dachte mal, dass man vielleicht ein bisschen Angst davor hat, dass man sich denkt, boah, was, wenn das in die falsche Richtung geht? Und dann fühlt sich auf einmal alles gar nicht mehr richtig an.
Also ich glaube, es gab da in dem Moment für mich jetzt irgendwie keine falsche Richtung. Ich bin von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch und deswegen war ich da einfach in erster Linie neugierig, wo wird es sich hinbewegen. Und aber umgekehrt, ich sag mal, das ist ja schon ja vieles, was jetzt Geschlechtlichkeit angeht, ist also nicht in die, ich nenne es mal, Binarität zu passen, ist manchmal sehr unbequem. Und von dem her war es schon, also die Erleichterung auch mit einer gewissen Bequemlichkeit verbunden. Okay, ich kann mir jetzt, wenn ich will, hier Stoppelhaare stehen lassen und ich kann probieren, tief zu reden, dann passt es einfach besser. Das Interessante ist aber, dass ich wirklich, also ich sag mal so, mit Anfang 20 für mich selbst Stimmtraining gemacht habe, um die Stimme tiefer klingen zu lassen. Ja.
Ach, spannend. Das heißt, du hast tatsächlich sozusagen aktiv dann versucht, das Bild aufrechtzuerhalten, was damit einherging, so, ne?
Ja. Also das Gleiche war, als dann sich das eben in Richtung männlich so entwickelte, körperlich. Ich habe dann sehr viel Sport betrieben. Also ich habe dann das schon noch ein bisschen verstärkt und ich wollte dann unbedingt zur Bundeswehr. Also ich war beim Musikchor, also hier 8 Monate Profimusikerin. Das war so das, ich sag mal, Soft-Wehrdienst. Anders kann man das eigentlich nicht sagen, weil mit dem, was alle oder die meisten anderen gemacht haben, hat das MusikerInnen-Dasein jetzt nicht so viel zu tun. Aber trotzdem, ich war dort. Und allein hier die 2 Monate Grundausbildung, das war so, ja, schon, ich sag mal, Männlichkeitsstolz, würde ich es jetzt mal nennen.
Ah, also das heißt, auch du hattest, obwohl du dir, sag ich mal, als ganz, ganz junger Mensch schon, hattest du schon auch eine sehr klare Vorstellung von Männlichkeit zu der Zeit dann.
Ja, also das war schon da. Interessanterweise, ich sag mal, es gibt vielleicht keine Zufälle im Leben. Ich war bei einer Ausbildungskompanie, das war ziemlich die einzige damals, die Frauen ausgebildet hat. Und deswegen bin ich auch da überhaupt nicht großartig aufgefallen, weil von den 100 Personen, die wir da waren in der Kompanie, waren, ich glaube, 30 bis 40 Frauen. Und da bin ich dann schon ein bisschen untergegangen. Also aufgefallen bin ich schon. Ich kann mich erinnern, dass mich etliche Personen aufgezogen haben und immer wieder Scherze gemacht haben. Also das kommt einfach. Aber trotzdem war es, glaube ich, anders, wie wenn das jetzt eine reine Männerkompanie gewesen wäre.
Okay.
Und hinterher, ich sag mal, Musiker, MusikerInnen da sein, da ging es wirklich nur noch ums, ja, spielst du, kannst du das Stück spielen oder nicht, und alles andere war da egal.
Aber schön. Ich finde es nämlich total spannend, weil du gerade meintest auch so, da war irgendwie eine Pause dazwischen und auch eine Findungsphase, die vielleicht auch einfacher ist, weil man weniger erklären muss, zeitlang.
Ja.
Wann kam es denn dann, dass du gemerkt hast, nee, das ist irgendwie noch nicht, das bin noch nicht ich?
Mitte 30. Also dann schon einmal wesentlich später. Mhm. Und dann war es wirklich so, dass also auch weniger ich selbst das realisiert habe, sondern ich habe immer mehr Personen angesprochen, ob mir das bewusst ist. Und zum Beispiel ein Beispiel, ich habe dann Nordic Walking für mich als Leistungssportart entdeckt, war dann auch bei Wettbewerben oder bin eigentlich immer noch gut, die sind halt jetzt coronamäßig unterbrochen. Und dann haben halt Leute zu mir gesagt, du walkst wie ein Model. Ist dir das bewusst?
Geil, das ist auch ein nices Kompliment, ey. Das ist ja
cool. Ja.
Aber auch krass, ne? Du walkst wie ein Model. Du musst ja eine Frau sein. Ist dir das schon aufgefallen, Nika?
So ungefähr, genau.
Ist ja auch geil.
Und war das denn die Tatsache, dass das zu dir gesagt wurde, war das für dich so dieser Umschwung wieder, oder wodurch würdest du sagen, kam dann tatsächlich diese Realisierung?
Ja, also das war jetzt eins der plastischsten oder deutlichsten Beispiele, wo mir das mal so richtig direkt gesagt wurde. Es kam halt an vielen Stellen dann so, du verhältst dich weiblicher als sonst. Also ich meine, dass ich jetzt nicht der männlichste Mann war, das war mir durchaus bewusst. Also ich habe mich da eher immer als ungewöhnlich oder jetzt fällt mir das Wort nicht ein, unkonventionell. Genau, das war mir so mein Lieblingswort. Falls ihr jemand Konventionelles sucht, dann bin ich hier falsch. Ich bin unkonventionell, und das hängt auch oder ging viel mit dieser, ich sag mal, Non-Binarität zusammen, die einfach bei mir veranlagt oder verinnerlicht ist. Ja. Und das Interessante war eben auch, wenn ich zum Beispiel ohne Brille unterwegs war, also dann hat es eine deutliche Verweiblichung vom Äußeren sofort zur Folge gehabt. Und dann kam eben auch irgendwann die Idee auf, ja, ich probiere es mal mit Kontaktlinsen, das habe ich lang irgendwie von mir gewiesen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe dann angefangen, ein bisschen damit zu spielen, nenne ich es jetzt mal. Mich selber zu beobachten, wie geht es mir damit. Auch dann mit Kleidung. Lustigerweise, das erste weibliche Kleidungsstück, von dem ich wirklich noch weiß, dass ich es gekauft habe, waren, ja, ich sag mal, ein Fan-Trikot von einer Frauenfußballmannschaft. Und also es war das Original, aber in der weiblichen Ausführung. Also die haben das dann halt modifiziert extra für wichtige Spiele. Also es war jetzt noch nicht so vereinsmäßig aufgemacht, wie das heutzutage ist. Aber das waren so die Nischen, wo ich ich konnte es begründen, wenn mich jemand darauf angesprochen hätte. Aber letztendlich war es auch so für mich ein sich reinfühlen. Wie sich das anfühlt.
Und wann würdest du sagen, hast du angefangen, den Schritt so zu machen von, ich probiere das mal aus, ich schaue, wie es mir damit geht, zu, ich own das jetzt, ich bin das, und es ist kein Ausprobieren mehr, es ist mehr so ein Ankommen?
Puh, also das ist, ich sag mal, schwer, das so auf einen bestimmten Zeitraum festzulegen, aber ich würde sagen, angekommen bin ich eigentlich in dem Moment, als Ende 2018 eben die dritte Option quasi beschlossen wurde, also Dezember 2018, und ich dann beim Standesamt angerufen habe und gefragt habe, wie ist denn das, also Anfang Januar, wie ist denn das eigentlich, was muss ich denn da machen und wie ist jetzt der Weg und ob sie da schon konkret Ahnung haben, und dann haben wir das die vom Standesamt erklärt und mich dann nochmal gefragt, und ob ich das wirklich will, und ich sagte, ja klar will ich das, weil also der einfachste Weg ist ja auch da, über eine ärztliche Bescheinigung von einer Variante der Geschlechtsentwicklung. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, sie brauchen da eigentlich nur eine ärztliche Bescheinigung, wo das so auf einer Seite erklärt ist und es reicht. Und da war ich ganz ungläubig, weil ich gesagt habe, das heißt, ich muss nur eine Ärztin, einen Arzt finden, die mir jetzt diese leichte körperliche Variante bescheinigt. Ja, und ich so, oh, das ist kein Problem, das kann ich Ihnen morgen vorlegen. Und das war dann auch wirklich so dann. Also da war, das ist also für viele, die sich eben für den Diversweg entscheiden, sehr schwer. Aber ich sag mal, ich habe eben ein paar körperliche Uneindeutigkeiten oder Sachen, die halt bei mir nicht komplett vermännlicht sind. Und das,
okay,
die musste man nicht direkt erwähnen, sondern es war völlig ausreichend, wenn das von einer Ärztin oder von einem Arzt bestätigt ist, diese Person ist nicht körperlich voll männlich oder nicht körperlich voll weiblich, ohne das, nähere Ausführungen. Und ja, das war dann für mich so die Bestätigung, auch weil die Ärztin dann wirklich keine Nachfrage. Sofort, ich habe das erklärt, liebe Ärztin, ich brauche in den nächsten Tagen fürs Standesamt die und die Erklärung, da muss das und das drinstehen. Sehen Sie da irgendwelche Schwierigkeiten? Nein, kein Problem. Geschickt, 3 Tage später hatte ich es, wieder ein paar Tage später einen Termin beim Standesamt ausgemacht. Und dann Anfang Februar war alles unter Dach und Fach. Und dann war für mich so das Gefühl da, yo, jetzt bin ich angekommen.
Das ist ja ein Riesenschritt, oder? Finde ich. Also generell Entscheidungen treffen, finde ich, ist ja immer, ne, mutig, grundsätzlich. Was mich jetzt gerade total erstaunt ist, also das ist tatsächlich etwas, das medizinisch festgemacht wird.
Jein. Ich habe also ja, deswegen bewusst gesagt, das ist der bequemste Weg.
Okay. Also, weißt du, ich hatte auch gedacht, dass, also ja, natürlich, den Körper, jeder von uns hat ja glücklicherweise einen Körper, aber ist das nicht auch eine Entscheidung, die du für dich triffst? Also so habe ich das verstanden, ja. Und wer entscheidet das, dass es jetzt so ist, ne? Überlege ich dann gerade wieder.
Ich habe mich gefragt, womit das belegt werden muss. Ja. Also wenn ich körperlich sozusagen komplett eindeutig entwickelt bin in Richtung eines Geschlechtes hin, aber ja meine, also es geht ja um mich, um meine Persönlichkeit, um meine Seele irgendwie.
Ja, genau.
Könnten die das dir auch bescheinigen oder einer?
Ja, also momentan, das gab ja eine Riesendiskussion, insbesondere in 2020, wie das jetzt alles zu handhaben ist. Also momentan ist es so, dass wenn eben eine körperliche Uneindeutigkeit oder Variante der Geschlechtsentwicklung ist der offizielle Begriff, der da irgendwo, also wenn der drin steht, dann sind alle glücklich. da ist der Weg eben sehr leicht, also man nennt es ja dann eher intergeschlechtliche Variante. Ja. Wenn die vorhanden ist, dann da sind die Barrieren sehr niedrig. Und wenn die nicht vorhanden sind, wenn das also jetzt jemand körperlich komplett Frau oder körperlich komplett Mann ist, dann, also wie weit man das überhaupt sagen kann, aber wenn halt, ich sag mal, keine Merkmale bekannt sind oder die ÄrztInnen sich da schwer tun, dann geht der aktuelle Weg noch genauso wie jetzt bei gegenschlechtlich trans, also sprich mit psychologischen Gutachten und so weiter.
Okay.
Aha. Ja, spannend.
Das heißt, machen aber sehr wenige. Ich muss ehrlich zugeben, ich kenne noch niemand, die oder der diesen Weg gegangen ist, weil der sehr sperrig ist und nur, um jetzt aus der Binarität rauszukommen, das sagen dann viele, nee, das ist mir zu heftig.
Echt?
Weil ich sag mal, die einfache Variante ist halt Namensänderung, hatte ich auch überlegt. Also ich wäre auch wahrscheinlich nicht den transsexuellen Gesetzweg gegangen. Man kann einen neutralen Namen einem bisherigen beistellen. Also ich hätte zum Beispiel jetzt, mein männlicher Name, also ich komme gleich zu den Vornamen auch noch. Mein männlicher Vorname Nils, den haben mir ja meine Eltern gegeben damals. Mhm. Ja. Dem hätte ich Nika auf jeden Fall beistellen können. Und das war für mich, also noch als die ganze Diskussion war, in 2018 schon ganz klar, 2019 werde ich diesen Vornamen als meinen Hauptvornamen nehmen und egal in welcher Variante. Das war schon ganz fest geplant. Und dann kam das eben mit divers und mit Geschlechtseintragänderung und so weiter, das kam dann noch on top. Und dann war es ja auch so, nach der alten Vornamensregelung in Deutschland kann ich ja nur einen Neutralnamen an sich gehen gar nicht, sondern es muss ein Neutralname
entweder
mit einem männlichen oder mit einem weiblichen zusammen sein. Und das ist jetzt auch aufgehoben.
Ah, okay. Und wer was ein Neutralname ist?
Da gibt es ein Riesenregister, das die Leute im Standesamt haben. Letztendlich ist sind es die Personen im Standesamt, die dann einen Namen.
Also liegt das im Ermessen einer Beamten? Ja, okay.
Genau.
Finde ich super spannend. Finde ich auch sehr, sehr, ich finde es mega cool, dass du das auch so offen und detailliert beschreibst, wie dein Prozess auch einfach sein kann, weil ich glaube, dieses Mysterium da drumherum, was jetzt noch, man kann sich, klar, man kann googeln, man kann sich informieren, aber dass es nicht gesellschaftlich so bekannt ist, wie überhaupt der Weg denn dazu ist. Also wie der Weg irgendwie zu einer Namensänderung bei einer Hochzeit ist, so, das weiß jeder oder jede, aber dass das halt nicht so bekannt ist, es schreckt, glaube ich, auch ein bisschen ab, kann ich mir vorstellen, weil man dann ja aktiv out of your way gehen muss, um erstmal sich darüber zu informieren.
Ja, und ich war schon glücklich, also nicht ich wäre glücklich gewesen, sondern ich war glücklich, als klar war, Vornamensergänzung ist kein Problem. Und dann hatte ich halt noch so die innere Eingebung, eigentlich hätte ich ja ganz gern meinen weiblichen Vornamen Celine auch noch mit in der Geburtsurkunde drin. Und da habe ich so ganz vorsichtig nachgefragt, geht es denn, dass ich alle drei haben kann? Dann hat der Standesbeamte so kurz überlegt und gesagt, da muss er sich jetzt doch nochmal rückversichern. Hat aber dann auch am Tag drauf, ich weiß nicht mehr, angerufen oder E-Mail geschrieben, ja, ist machbar. Deswegen habe ich jetzt wirklich drei Vornamen, einen männlichen, einen diversen und einen weiblichen.
Ach, wie schön. Ich finde, das können unsere ZuschauerInnen jetzt nicht sehen, aber du siehst sehr glücklich aus, wenn du das sagst.
Ja, du strahlst richtig toll. Wir strahlen auch.
Also, ich finde das total toll. Ich finde das ganz wichtig, dass man mega solche Stories erzählt, wie schön das sein kann, wenn man dann an dem Punkt ist, dass man das hat, was man wahrscheinlich unterbewusst seit Jahrzehnten irgendwo wollte, ne? Das, ich glaube, das ist ein ganz großer, wichtiger Stern, den man vor sich haben muss.
Ja, und auch so mal zu hören, dass du jetzt mit diesem Beispiel eben auch sagen kannst, das war für mich ein Punkt, da fühlte ich mich angenommen, da war es so. Punkt. Next. Ja?
Ja.
Cool.
Und ich finde es tatsächlich auch noch, das wissen natürlich jetzt nur die ganz informierten ZuhörerInnen vom Podcast, denn zu dem Zeitpunkt, als du sozusagen angekommen bist, warst du ja unschwer zu erkennen nicht 3 Jahre alt, sondern hattest schon ganz viel Leben gelebt und eine Family tatsächlich. Und die hast du immer noch. Und uns hat mega interessiert, haben wir auch schon im Vorfeld ganz viel drüber gesprochen und würden da jetzt gerne auch nochmal mit dir ein bisschen einsteigen, weil wir ja einen Zweiteiler aus diesem wundervollen Thema auch machen und in der nächsten Folge mit Fine sprechen und da mal über sozusagen die Lebensrealität in meiner Generation sprechen als non-binary Person und jetzt einfach mal die Frage an dich, wie ist denn das, wenn man an so einem Lebenszeitpunkt erst in dem Falle gar nicht degradierend gemeint, ne, sondern einfach zu sich findet, indem man schon Kinder hat, die vielleicht ein bestimmtes, eher männlich geprägtes Bild von dir hatten. Wie war das für dich?
Also das war für mich natürlich die größte Sorge, die größte Herausforderung, die größte, das größte Abenteuer. Ungewiss total, wie reagieren meine Kinder auf das Thema? Und deswegen habe ich mir da auch sehr viele Gedanken drüber gemacht, sehr viel Zeit gelassen. Und letztendlich war es aber eigentlich total, total easy. Also ich kann mich erinnern, dass mein ältestes Kind dann irgendwann gesagt hat, ja, mein Papa tickt halt wie eine Frau und das ist okay. Und was dann eher, ich sag mal, so ein Thema immer war, ist, ich mit Kindern in der Öffentlichkeit. Also ich habe mit den Kindern dann immer gesprochen. Ist für euch die Kleidung okay? Ist für euch der Style okay und so? Und mit der Zeit hat sich das, also Sachen, die vor, ich sag mal, 2 Jahren noch ein absolutes No-Go waren, sind jetzt so, wieso fragst du denn da noch überhaupt? Ja klar, kein Thema. Also bei den Kindern ist es wirklich, also aus meiner Sicht, unkritisch, weil das auch teilweise in der Schule thematisiert wird.
Ach, tatsächlich?
Ich sag, ja, also cool. Ist auch jetzt so, dass, also ich sag mal, ganz oft das Thema Trans im in Gesprächen vorkommt. Und dann also jetzt auch bei meinem größten Kind, die haben also schon vor Jahren so ein Cross-Dressing-Day, ich weiß gar nicht, wie der genannt wird, also ein Tag, wo sie halt sich anders anziehen. Und fand ich total cool. Und da fand ich es total krass. Also mein ältestes Kind ist männlich oder ist momentan noch männlich identifiziert. Ich meine, das weiß man ja nie, aber wahrscheinlich bleibt es so. Auf jeden Fall habe ich ihm dann halt so ein bisschen meinen Kleiderschrank gezeigt und er ist dann mit einem Jeansrock unterwegs gewesen. Hm.
Das ist übrigens eine spannende Frage gerade mal. Wie nennen dich deine Kinder?
Also meine Kinder nennen mich Papa. Und verwenden für mich in der Regel auch meistens männliche Formen. Aha. Und aber interessant war jetzt eben auch, dass also manchmal, also gerade wenn es dann, wo war es jetzt bei meiner also größeren Tochter, mittleres Kind, in Französisch, da bin ich dann nicht mon père, sondern ma père. Also,
ja, das cool. Ist ja cool. Das ist cool, ja, schön.
Also sozusagen meine Vater.
Genau. Ja.
Ah, das finde ich auch spannend.
Ja.
Also das ist für, also jetzt momentan ist bei der Jüngsten ist es auch unkritisch, aber im Grundschulalter, also gerade jetzt, ich sag mal hier die ersten Jahre, da war das schon noch, also sie war diejenige, wo es am längsten gedauert hat. Und aber auf der anderen Seite, die Offenheit für Kleidung, für Aussehen und so weiter, war bei ihr am stärksten. Nach dem Motto, das ist völlig egal. Du ziehst an, was du magst. Das fand ich auch klasse. Cool. Also das heißt, dieses Umswitchen, Papa ist jetzt anders oder Papa gibt sich anders, hat bei ihr am längsten gedauert oder hat die größten Schwierigkeiten hervorgerufen. Aber umgekehrt, ich nenne es jetzt mal die Präsentation nach außen, da war sie oder ist sie nach wie vor, würde ich sagen, die offenste.
Spannend. Okay. Hast du oder war da bei dir jemals irgendwie so der Gedanke, okay, das funktioniert jetzt nicht so oder das ist für jemand anderen gerade total schwer, ich lasse das und steck da zurück?
Also die Gedanken hatte ich schon oft, weil wie gesagt, mir waren die Kinder wichtig und wenn ich jetzt gespürt hätte, da geht jetzt gerade irgendwas überhaupt nicht, dann hätte ich also sicher irgendwo eine Bremse reingelegt.
Wow.
Weil ich halt einfach sage, also die Beziehung zu meinen Kindern ist mir sehr wichtig und also ähnlich wie es diese, ich sag mal hier ungefähr 20 männlichen Jahre waren, ja Mai, also ich habe die Erkenntnisse für mich gefunden. Aber wenn das jetzt für andere so schwer ist, dann muss ich mir halt, ich sag mal, Nischen suchen, wo ich so sein kann. Und dann ist halt vielleicht, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin, also das ist auch teilweise jetzt noch so, wenn man bei Verwandtschaft oder sonst was sind oder bei irgendwelchen Personen, wo ich weiß, die sind da eher schwierig, dann schalte ich schon eher in einen männlichen Modus.
Ach, tatsächlich.
Das mache ich automatisch, das kann ich teilweise gar nicht steuern. Ich merke das nur dann, wenn ich irgendwo hingehe, was für Klamotten ich einpacke und denke, interessant.
Das heißt, da bist du angepasst.
Ja, ich bin da total angepasst. Also das ist so ähnlich wie jetzt mit Sprache, wo ich sage, wenn ich jetzt in meiner Heimat bin, dann rede ich halt meinen Heimatdialekt und wenn ich jetzt hier in Bayern bin, dann rede ich halt Hochdeutsch mit leicht bayerischem Einschlag wahrscheinlich.
Ja.
Mein Heimatdialekt schlägt immer ein bisschen durch, aber trotzdem spreche ich anders. Und so ist es auch, wenn ich bei Personen weiß, das ist jetzt, was weiß ich hier, ich nenne es jetzt mal meine besten Freundinnen, da bin ich total ungeniert, da mache ich mir da null Gedanken und bei anderen Personen mache ich mir definitiv mehr Gedanken.
Machst du dir mehr Gedanken? Aber würdest du sagen, das ist einschränkend oder bereichernd? Weil ich überlege gerade, weil du kannst ja viel mehr ausleben oder du lebst mehr aus als ich zum Beispiel. Weißt du?
Also teils. Es hilft mir oder es hat mir eine Zeit lang geholfen, dass ich nicht komplett jetzt ich nenne es mal, von dem weiblichen Magnet angezogen wurde. Weil das ist halt auch, also wir leben halt immer noch in einer sehr binären Gesellschaft. Und sobald ich aus der männlichen Schublade rausgehe, werde ich von der weiblichen oder vom weiblichen Pol enorm stark angezogen. Sprich, ich werde dann komplett, ich sag mal eben mit Frauen verglichen. Und das ist halt also dann schon so, ja, ich will nicht sagen, so ein Rückhalt, wo ich sage, ich kann mich wieder in die männliche Richtung bewegen, sondern eher so eben ein Ausprobieren. Und wo ich auch bei der Kleidung gemerkt habe, also bestimmte Kleidung, ich sage jetzt mal Anzüge, Krawatten, Hemden und so weiter, die sind mir eine Zeit lang schwer gefallen, mich von ihnen zu trennen. So nach dem Motto, es kann ja sein, dass ich irgendwann wieder zurück will. Und mittlerweile sage ich aber, nee, das ist mir dann, also da gibt es irgendwie so eine Grenze, auch bei Kleidung, ich sage, zu männlich, nicht mehr neutral genug, da fühle ich mich nicht mehr wohl. Und also auch als Mann oder die Anrede Herr ist zum Beispiel was, wo ich mich mittlerweile schwer tue und sage, da bin ich von weg. Also es ist jetzt kein Riesenproblem, aber in bestimmten Situationen spreche ich das dann schon mal an. Also zum Beispiel letztens, das war Ende oder ja im Dezember auf jeden Fall bei einer Schulung, bin ich auch als Mann angesprochen worden und habe dann halt mich vorgestellt, ich bin die Nika, und dann hat sich der Schulungsleiter dann 10-mal entschuldigt und so. Mhm. Und und dann habe ich halt nochmal klargestellt, ich bin divers, also ja. Dann hat sich das wieder etwas relativiert. Aber ich sag mal so, ich finde es schon in vielen Dingen, finde ich es definitiv bereichernd, manchmal als Mann und manchmal als Frau und manchmal als diverse Person wahrgenommen zu werden. Und was ich mir halt wünschen würde, ist wirklich, dass viele Menschen sich mit mehr, wie soll ich es nennen, mit mehr Augenmaß, mit mehr Vorsicht dem Thema nähern. Wenn jetzt eine Person da ist, die nicht eindeutig einsortierbar ist, dann, dass da nicht gleich das losgeht. Schnellstmöglich will ich die Geschlechtssortierung wissen, weil das irgendwie so in vielen Menschen Intus ist. Das ist ganz wichtig, das abzuklären. Und wenn sich da mehr Menschen ein bisschen Zeit nehmen und es halt nicht nur hier in die, ich sag mal, jetzt momentan ist ja so eine Dreifacheinordnung Mann, Frau dazwischen, sondern so mehr das Reinspüren da ist und auch die einzelnen Aspekte dann ein bisschen wichtiger sind und nicht nur so dieses Generelle. Weil ich auch sage, für mich ist es okay, es gibt Menschen, die achten stark aufs Äußere, für die bin ich eher ein Mann, also in manchen Fällen, jetzt manchmal aber nicht. Es gibt andere, die achten auf irgendwas Inneres und sagen, nee, also für die bin ich, ich will nicht sagen 100%, aber fast 100% Frau, weil das für sie wichtig ist. Und für wieder andere, die sagen, sie können mich nicht einsortieren, und für manche ist das ein Problem, für andere ist es kein Problem.
Ich finde das aber total spannend, was du gerade meintest. Für manche ist es ein Problem und für manche nicht. Du hast auch gerade schon von deinen Kindern gesprochen, unterschiedliche Altersgruppen, und wir sitzen ja hier auch jetzt irgendwie mit 30 Jahren Unterschied. Mich würde es total interessieren, das Problem haben damit. Findest du, dass Jüngere, so vielleicht meine Generation, die Gen Z-LerInnen, wie reagieren die auf dich? Wie reagiert dein Umfeld auf dich, was vielleicht so alt ist wie du oder wie Uta? Gibt es da einen Unterschied? Hast du das Gefühl, da tut sich was? Oder merkst du da überhaupt gar keinen Unterschied?
Ich merke da einen großen Unterschied.
Elaborate.
Also es ist wirklich so, dass, ich nenne es jetzt mal die Generation oder die Person zwischen 20 und 30, die empfinde ich als am offensten und auch als am entspanntesten, auch am neugierigsten. Die am ehesten, ich sag mal, schon ein gewisses Wissen haben. Also die sind in den seltensten Fällen bei null. Die haben irgendjemand, ich sag mal, entweder eben über sexuelle Orientierung oder über Transgender und so weiter, schon ein enormes Vorwissen über das Ganze, ich sag mal, LGBTIQ mit allem, was dazugehört. Da sind die gut vorgebildet. Das fängt halt, ich sag mal, in der Schule an und geht dann mit Ausbildung, Uni und so weiter. Und da ist es noch richtig frisch. Und da ist es auch, ich sag mal, immer mal wieder ein Punkt. Und da kommt es eher selten vor, dass jetzt da, ich sag mal, das bei jemandem ein Problem ist. Und das eher ich will nicht sagen das Gegenteiligere, aber so in meiner Generation oder auch eine Generation drüber, also sprich 10 Jahre oder mehr älter, da ist es schon erstmal so ein Hemmnis. Und das ist den jüngeren KollegInnen definitiv einfacher gefallen, da mal nachzufragen, als den Älteren.
Ah, okay, verstehe. Das heißt, da ist dann eher so eine Hürde vielleicht im Kopf. Ja. Ich kann nicht ganz klar, ne, sie oder er einordnen, was mache ich denn jetzt? Und hoffentlich trete ich da niemanden zu nahe? Oder ist das eher Sturheit, sage ich jetzt mal?
Ich würde eher sagen, dass das Erstere, also die Vorsicht, das könnte ja anders ankommen und ojemini, und wie stelle ich jetzt am sinnvollsten eine Frage und was darf ich jetzt eher nicht sagen? Also das Verkopfte, nenne ich es jetzt mal, das ist da eigentlich vorrangig, dass die schon eigentlich auch eine Offenheit dafür zeigen und auch eine Akzeptanz zeigen, aber große Schwierigkeiten haben, über das Thema zu sprechen, weil das so irgendwie so ein Tabuthema ist.
Hm. Du hast gerade schon deinen Arbeitgeber oder ArbeitgeberIn angesprochen und meintest, da sind sehr viele unterschiedliche Generationen. Das ist ja aber nun ein sehr, kann man schon sagen, männlich, zumindest männlich gelesen, dominiertes Feld, würde ich mal sagen, worin du arbeitest. Ne? Wie ist da so deine Erfahrung? Wie ist das in so einem, doch natürlich jetzt, also zum Beispiel deine Branche, du kannst ja kurz mal noch ein bisschen mehr erklären, was du genau machst, ist natürlich sehr anders zum Beispiel als meine. Ich arbeite in der Werbung. So, das ist einerseits deutlich weiblicher und hat auch inhärent, zumindest sollte es das haben, für die meisten irgendwie ein Bestandteil von, ich muss verstehen, was abgeht auf der Welt und ich muss verstehen, wie die Gesellschaft und wie auch Facetten der Gesellschaft sind. Wie nimmst du das wahr, in deinem Arbeitsumfeld sozusagen deine echte Identität auszuleben?
Ja, also habe ich mir sehr lange vorher auch schon Gedanken gemacht. Also klar, ich habe Elektro- und Informationstechnik studiert und die Leute, mit denen ich zu tun habe, sind so, ich würde mal sagen, 80% männlich, also halt im technischen produzierenden Umfeld. Und das ging im Studium los und es ging in der Arbeit weiter. Und da ist natürlich dann schon, wenn das jetzt, ich sag mal, so männlich dominiert ist und wir sind in einer Abteilung von 40 Personen, sind es momentan 3 nicht-männliche Personen. Und das ist halt, ja, das ist nicht immer das einfachste Leben. Mhm. Und ich bin aber halt dafür bekannt, also war ich, glaube ich, schon immer, dass ich nicht irgendwas nur so für mich behalte, sondern halt sehr offen über alles Mögliche spreche. Und ich denke, dass aufgrund von dieser Offenheit, die ich einfach weiter, jetzt einfach um einen Themenbereich erweitert habe, dass dann auch kein so großes Problem war. Also ich konnte dann über Sachen reden, wo ich mich zwar schwer getan habe, aber trotzdem das jetzt nicht irgendwie irritierend für andere war, weil ich halt schon immer auch über Privates gesprochen. Und dann auch, wenn es jetzt um Themen in der Arbeit geht, wie zum Beispiel das typische Beispiel Manntage, Mannstunden, Mannwochen. Da habe ich halt dann irgendwann mal die Hand gehoben und gesagt, no way. ob man das nicht bitte in Personentage, Personenwochen umändern können. Und das wird jetzt mittlerweile auch
großteils
so gemacht.
Was findest du denn ist für dich am wichtigsten, jetzt natürlich aus deiner individuellen Erfahrung mit dem Thema, für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, wenn die da noch nicht mit viel Kontakt mit hatten? Also zum Beispiel jetzt kleine Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen, die irgendwie mit 10, 20 Leuten unterwegs sind und rein statistisch da einfach vielleicht jetzt das erste Mal eine Person ist, die sagt, Leute, das ist mir hier alles zu binär. Was findest du, ist für dich so der größte Hebel, den man auch von der Position von sozusagen der Employer-Seite geben kann, zu sagen, es einfacher zu machen, so alle Facetten von Geschlecht ausleben zu können?
Also zunächst mal ist Geschlecht ein Aspekt von Diversität. Also wenn jetzt eine Firma schon mal zeigt, also das geht mit Generationen los. Wir haben hier jetzt, auch wenn es jetzt von mir aus eine männlich dominierte, ich nenne es mal deutsch männlich dominierte Firma ist, kann ich schon mal über die Generationen zeigen, ich bin offen für Diversität. Die sind nicht alle gleich alt, sondern die sind unterschiedlich alt. Also wichtig, das wäre eigentlich so das Hauptthema, diverse, in irgendeiner Art und Weise Diversität zu zeigen, diverse Offenheit zu zeigen. Und je weiter das geht, desto besser. Also wenn jetzt, ich sag mal, auch nicht nur, aber auch an an weibliche Anteile gedacht wird, wenn weibliche Formen verwendet werden. Also zum Beispiel, dass es geht ja schon in der Formulierung los, nicht nur liebe Kollegen heißt, sondern entweder liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist schon mal Step 1, nenne ich es jetzt mal. Dann, ich meine, mit den Formulierungen kann man ja ewig rumspielen. Also erwähne ich jetzt die diversen Personen nochmal extra oder packe ich alles zusammen zu KollegInnen. Da tun sich ja auch manche schwer. Bei uns in der Arbeit, also jetzt im Standard, gibt es die Formulierung KollegInnen, also mit Genderstern dazwischen und Kollegen. Finde ich persönlich für mich absolut zutreffend. Fühle ich mich zu Hause, weil ich mich ja eher so leicht auf der weiblichen Welt zugehörig fühle. Und wenn man halt sagt, okay, wir wollen jetzt die männlichen Kollegen nochmal explizit separat erwähnen, in Ordnung. Finde ich okay. Kann man anders machen, habe ich aber keinerlei Schwierigkeiten damit. Aber das sind so, also eben ein Punkt auch, Gender-Stern-Verwendung oder neutrale, genderneutrale Sprache. Also man muss jetzt gar nicht explizit irgendwo hinstehen und sagen, wir sind offen für geschlechtliche Diversität und das bedeutet bei uns nicht nur Frauenquote, sondern mehr. Ist schön, wenn man das macht, aber viel wichtiger ist, dass das gelebt wird. Dass das, wenn ich jetzt wirklich in eine Firma hinkomme, weil ich kenne ganz viele Menschen, die sind von ihrem Wesen her non-binär, die verstecken es aber. Die zeigen es erstmal nicht. Die gehen zu einer Firma hin und dann sind sie entweder Mann oder Frau und gucken erstmal, wie ist die Firma drauf. Und erst, wenn dann sich so langsam zeigt, hey, die sind offen dafür, dann wird das irgendwann mal zur Sprache gebracht.
Spannend.
Und das ist jetzt nicht nur jetzt bei, ich sag mal, wenn ich bei einer Firma neu anfange, sondern auch, wenn ich jetzt innerhalb von einer Firma an einen anderen Standort wechsle oder zu einem anderen Team dazukomme, dann ist erstmal bei vielen Personen, gerade jetzt was Non-Binarität angeht, Vorsicht angebracht. Weil es halt, ich sag mal, doch immer wieder zu, zu dem Links ins Eck stellen kommt. Also das ist halt die Erfahrung, die ich auch immer mal wieder gemacht habe. An die Frauen wird gedacht, an die Männer wird gedacht und da gibt es ja noch mehr.
Wie stehst du denn zu dem ganzen Pronomen-Thema? Weil das ist tatsächlich auch eine Sache, die sehr groß ist. Ne? Ja. Also sind wir bei uns auch gerade am Schnacken? Sollten wir das irgendwie einführen? Wie stehst du dazu? Findest du, dass zum Beispiel jetzt so jemand wie ich, die sich klassisch, cis-weiblich mit ihrem Körper identifiziert, bringt es dir und dem ganzen Thema was, wenn ich das da jetzt hinschreibe?
Ja. Also es sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Auch da, um auf diese Frage als erstes zu antworten, es signalisiert, dass du dir dessen bewusst bist. Und wenn du jetzt deine Pronomen, also sie, ihr oder welche Variante auch immer, hinschreibst, dann ermutigt es wiederum andere, ihre, die vielleicht jetzt non-binär sind, oder ich meine, da gibt es ja auch ganz viele Varianten, dann auch hinzuschreiben. Und es zeigt, dass du eine Offenheit für geschlechtliche Identität hast. Und nach Motto, also ich würde jetzt, wenn eine Person die Pronomen hinten dran schreibt, dann hätte ich überhaupt keine Schwierigkeiten, sehr offen über Non-Binarität relativ früh mit dieser Person auch darüber zu sprechen.
Ja, das ist sehr, sehr cool, dass du deutlich sagst, weil ich glaube, viele, das muss man ja auch sagen, statistisch gesehen, sind ja viele einfach sozusagen vom Binaritätsspektrum, sag ich mal, vom Geschlechterspektrum relativ halbwegs eindeutig zugeordnet oder glauben es zu sein, versuchen es zu sein. Und dadurch scheint für Menschen, die da ein bisschen ignorant dafür sind, das manchmal, glaube ich, etwas überflüssig. Und ich finde es ganz wichtig, dass man das sagt, so nein, nur weil es für dich überflüssig ist, ist es nicht für andere überflüssig.
Ja.
Ich überleg so die ganze Zeit, oder das rattert die ganze Zeit in meinem Kopf, weil ich so denke, und du sagst jetzt auch gerade noch, hast du ignorant gesagt?
Ja.
Sie hat ignorant gesagt. So, und ich überleg gerade, ich bin ahnungslos, Nika, ich bin echt ahnungslos. Und ich denke gerade, ne, also wie sagt man dann, Unwissenheit schützt vor Fehlern nicht oder so ähnlich heißt das. Und ich denke da aber die ganze Zeit, Wie kriege ich denn diese ganzen Informationen auch? Weißt du, wie komme ich da hin? Also du du sagst ja, und du siehst ja auch einen Teil bei dir, ne? Also bist da aufklärend auch unterwegs. Und ich frage mich, komme ich zu diesen ganzen Informationen zum Beispiel, weißt du, um dann nicht eines Tages als ignorant zu gelten. Also ich halte mich kein bisschen für ignorant. Stur bin ich manchmal, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und was ich auf keinen Fall sein möchte, ist verletzend jemand anderem gegenüber. Das möchte ich einfach gar nicht. Ja, wie mache ich denn das?
Also ich bin jetzt auch gerade selbst im Überlegen, da ist mir jetzt sofort wieder hier, das sind mir wieder die Generationen eingefallen. Ich glaube, dass das wirklich bei jüngeren Generationen viel auch durch die sozialen Medien irgendwann einfach kommt. Man kriegt es einfach mit. Ja. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, da nicht ganz so oft so aktiv sind, dann ja, also ich meine, ich wüsste jetzt 100 Stellen, wo ich sage, da kannst du hinschauen, da kannst du hinschauen, da kannst du hinschauen. Aber ja. Ich überlege gerade, wie ich mir das Wissen eigentlich angeeignet habe. Also ich muss ja auch sagen, das hat sich ja erst in den letzten 5 Jahren, habe ich mir das ja auch alles aufgebaut. Klar, natürlich, wenn man selbst betroffen ist, dann ist der Drang, sich zu informieren, natürlich größer und dahingehend, dass ich eben von Natur aus, hatte ich schon erwähnt, oder? Sehr neugierig bin, habe ich natürlich nicht nur meinen Weg angeschaut, sondern hier links, rechts und alles. Ich wollte ja über dieses ganze Thema, ich will nicht sagen alles wissen, aber sehr viel wissen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo ich sage, neugierig sein, los googeln. Und da, also das Internet gibt enorm viel her, auch wenn es vielleicht nicht ganz so intensiv ist, auch die sozialen Medien geben sehr viel her. Und ich meine, das andere ist halt mittlerweile, die meisten Unternehmen haben ja Netzwerke, Regenbogennetz, vier Netzwerke. Da es reicht ja passiv zu folgen, mal zu gucken, was machen die. Da kommen viele Informationen rüber. Aber ich würde nach wie vor sagen, Internet ist das, wo man sich am ehesten informieren kann.
Ja, okay. Verletzt dich das, wenn du merkst, da geht jetzt jemand ahnungslos auf dich los?
Nee, vielleicht also Ahnungslosigkeit, sage ich mal, das verletzt mich nicht. Okay. Ich reagiere vielleicht manchmal, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, also was weiß ich, so ein bisschen zurückgehe. Und wenn es mich wirklich, wenn ich merke, es stört mich, dann äußere ich es. Es kann auch sein, dass ich einfach mal einen Bogen drumherum mache und sage, ja, die Person ist für mich nicht wichtig, ich muss hier jetzt keine Missionierung oder sonst was betreiben. Dann lasse ich die Person auch gerne mal links liegen. Aber bei, ich sag mal, Personen, die mir wirklich wichtig sind, wo ich davon ausgehe, mit denen werde ich auch zukünftig zu tun haben, da mache ich dann schon mal den Mund auf. Also jetzt mehr informativ und weniger kritisierend.
Du hast eben schon gesagt, so Social Media und wie sich meine Generation darüber vielleicht auch einfacher informieren kann, bin ich hundertprozentig bei euch, weil ich muss halt zum Beispiel nicht zu irgendeiner Informationsstelle gehen. Ich kann einfach, wenn ich das möchte, abends um 12 in meinem Bett irgendwas googeln und keiner wird es jemals erfahren. Und ich kann es dann kommunizieren, wenn ich genug weiß und wenn ich mir sicher bin mit meinen Dingen. Und deswegen, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, aber es würde mich total interessieren, ob du mit dem Wissen, wie Kinder heutzutage, welchen Access die haben zu Internet, zu auf dem Themengebiet, so zu Offenheit, auch oft von Erziehungsstilen, wärst du manchmal gerne heute nochmal ein Kind und hättest die Chance, schon so früh damit irgendwie in Austausch zu kommen und vielleicht auch früher auf Akzeptanz in dem Bezug zu stoßen?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also habe ich mir jetzt unter dem Aspekt noch keine Gedanken dazu gemacht. Spontan hätte ich jetzt gesagt, es gibt Pro-Argumente und Kontra-Argumente.
Erst Pro.
Pro ist wirklich die Akzeptanz. Also wenn ich sehe, wie jetzt teilweise wirklich auch in Schulen das okay ist, dass sich jetzt Transgender-Kids ausprobieren können, wo dann vielleicht von den Eltern das etwas missbilligend gesehen wird, aber in der Schule zumindest ein Raum ist, wo die Kinder das ausleben und ausprobieren können. Wo bin ich wirklich, wo fühle ich mich zu Hause? Das finde ich klasse. Und da würde ich sagen, allein, dass es die Möglichkeit gibt, natürlich gibt es genauso wie damals an der einen oder anderen Stelle Kommentare und Sonstiges, sicherlich auch Mobbing. Aber trotzdem denke ich, ist es heute wesentlich weiter, also weniger ein Problem, als es zu meiner Zeit ein Problem war und auch weniger ein Tabuthema. Auf der anderen Seite ist da heute so eine gigantische Informationsflut, dass ich denke, es ist enorm schwer, jetzt hier wirklich das Richtige rauszufinden. Und das, was spannend, ich eben vorher auch schon andeutete, also der Sog der Gegengeschlechtlichkeit, der ist, also finde ich auch extrem stark, dass sobald klar ist, ich passe jetzt nicht in das weibliche Muster, wird man auf die männliche Seite rübergezogen. Und dann weiß man natürlich sehr schnell, weil die Information steht da zur Verfügung, okay, ich kann das und das und das und das machen, ich will mich jetzt vermännlichen. Und genauso in die andere Richtung. Und da kommt es aus meiner Sicht dann doch vielleicht zu schnell zu irgendwelchen Aktionen, wo ich persönlich eher vorsichtiger wäre und sage, hey, gönnt euch ein paar Jahre des Ausprobierens, um wirklich, also das ist halt auch das, warum ich sage, ich kenne meine Identität momentan, ich weiß nicht, vielleicht ändert sie sich irgendwann wieder, kann alles sein. Ich habe halt jetzt nicht vor, hier die Riesenaktionen mit mir durchzuziehen. Mhm. Also was weiß ich, körperliche Veränderungen, Operationen und so weiter.
Ah, okay.
Ist das auch ein Thema, weil ich, ist jetzt natürlich wieder, Gen Z erzählt von Social Media, aber es gibt eine sozusagen Trans-Influencerin, der ich folge, also sozusagen born male, aber ist eben eine Frau. Und die heißt Gigi, glaube ich, die ist jetzt nicht mehr so aktiv, ist aus Amerika. Und da fand ich das so interessant, dass es auf einmal anscheinend okay ist, halbwegs Fremde oder leicht Bekannte einfach zu fragen, ob die schon irgendwelche OPs gehabt haben. Und dass das Thema von, was hast du denn machen lassen, was du nie jemanden fragen würdest, nie, auf einmal okay wird. Und das fand ich total schockierend. Deswegen ist das... ist das in deiner Lebensrealität auch passiert, dass auf einmal Leute Fragen stellen, wo du denkst, so, Alter, da können wir vielleicht...
Also, mir ist es persönlich nur bei Personen passiert, die ich wirklich gut kenne, die dann irgendwann mal auch wirklich sehr vorsichtig nachgefragt haben, was hast du vor, was hast du vielleicht schon gemacht und wo bist du momentan dran? Aber ich kenne andere, wo das definitiv so war. Das also irgendwie so schon nach dem Motto, ja, das hat jetzt hier die und die Person, da habe ich gestern eine Sendung gesehen und die hat es so und so erzählt. Und übrigens, wie ist denn das bei dir? Und das finde ich halt dann
Ja. Also ich denke, dass das gilt für viele andere Themen auch, oder? Also ne, dass die Leute ja Fragen stellen, um sich die Dinge selber leichter erklären zu können. Oder? Weißt du? Also so nach dem Motto, ich sage jetzt mal so was ganz Blödes, aber ich habe halt eine riesen Oberweite zum Beispiel und ich bin nicht nur einmal gefragt worden, ob ich mal darüber nachgedacht hätte, das korrigieren zu lassen. Ich so, pardon?
What's your name again?
Ja, das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber es ist eben auch vollkommen übergriffig. Ja.
Und ich finde es nicht ein komplett anderes Thema. Das ist... Nee. Es geht da wirklich um ich nenne es mal, diese Körperbinarität. Ja. Hat hier so eine Normvorstellung. Ja. So hat Mann oder Frau auszusehen. Mhm. Und wenn jetzt da nichts ist, oder wenn man, es kann ja umgekehrt auch dann sein, hey, jetzt bei dir hat sich aber ganz schön was entwickelt und wie viel hat die OP gekostet und sonst was. wo ich dann auch sage, also das sind teilweise wirklich so... Das ist sicher auch ein Teil von der Medienlandschaft, dass so diese Norm gebildet wird. Und dann kommen halt Fragen in diese Richtung etwas lockerer.
Ja, das habe ich mich auch immer gefragt, als ich das von ihr verfolgt habe, weil die Gigi das nämlich sehr, sehr präsent gemacht hat und halt, was ich sehr, sehr wichtig fand, auch gezeigt hat, wenn man sich denn für eine Reihe von Operationen entscheidet, wie das aussieht und dass man auch mal zweifeln darf nach so einer OP und sagen kann, so Alter, wollte ich das jetzt wirklich? Ich glaube, das ist total wichtig, nur Ich glaube, manchmal ist es so eine ganz blöde Kombi aus eigentlich positiver Neugier, was ja erstmal gut ist, neugierig zu sein auf das, was wie andere Menschen sind und was es alles für Identitäten gibt. Aber irgendwie fehlt der Filter manchmal. Und ja. Also das sind ja nicht nur bei OPs, das ist ja auch, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie hießt du denn früher? Ist ja auch so, das geht dich nichts an.
Ja, oder wo kommst du denn her? Weißt du, wenn du so ein bisschen nicht blass aussiehst oder so, ja, wo kommst du denn her? Ja.
Ja. Na, das, also was...
Nee, sag ruhig.
Was halt beim Thema, gerade jetzt eben, was Körperangleichung und so weiter angeht oder Körperveränderung, ist halt bei vielen wirklich nur hier das, ich nenne es mal Vollprogramm im Kopf drin.
Ja, und
das,
total.
Dass viele halt dann auch meinen, okay, also das ist halt dann auch wieder der Abschreckungseffekt, oh je mini, und wenn ich jetzt merke, ich passe da nicht rein und da muss ich jetzt das machen und ich muss mich hier operieren lassen und ich muss meine Brust, hier eine Brust einsetzen lassen und genital operieren lassen und, wo halt auch das Wissen dann oft nicht da ist oder halt zu viel Wissen einfach da ist, hey, das ist sehr individuell, ich kann da klein anfangen, ich kann auch komplett, ohne dass ich irgendwas körperlich verändere, solange ich das komplett verinnerlicht habe, sage, ich möchte jetzt als Frau wahrgenommen werden, obwohl ich körperlich komplett Mann bin.
Ja, total.
Das ist machbar, das gibt unsere Gesetzeslage her und das ist aus meiner Sicht auch absolut legitim, dass es Personen gibt, die sagen, ich möchte meinen Körper so lassen, wie er ist und ich möchte trotzdem anders von euch behandelt, angesprochen und wie auch immer werden. Ja, ich habe den Schritt auch irgendwie anders gemacht oder die Schritte anders wie ganz viele anderen, weil bei vielen ist halt, ich sag mal, erst so das die stückweise Änderung und dann kommt irgendwann so der, also es ist jetzt auch gesetzlich natürlich ein bisschen da, dass eine bestimmte Zeit dann mit psychologischer Begutachtung und. Das sind ja Monate oder Jahre, bis es dann so weit kommt, dass die Namensänderung dann stattfindet. Ach so. Und ich bin den Weg umgekehrt gegangen. Ich habe als erstes meinen Geschlechtseintrag und meinen Namen abändern lassen. Und dann habe ich das Ganze erstmal so stückchenweise rausgefüttert, nenne ich es jetzt mal.
Okay.
Und halt auch mit der kompletten Wahlmöglichkeit. Also mir sind ja alle Richtungen offen gestanden.
Ja.
Auch durch diese, ich sag mal jetzt, rechtliche Neuanordnung. Oder wie man das immer dann am sinnvollsten ausdrückt.
Ich finde das eine schöne Formulierung, dass dir sozusagen die Chancen offen stehen, weil ich das immer so bizarr finde, dass es so viel, auch aus eher vielleicht traditionellen Kreisen, so ein Unmut, also es gibt ja anscheinend viele Menschen, die das nicht verstehen und dann entsteht aus Nicht-Verstehen irgendwie Ablehnung. Und ich habe mich immer gefragt, wie denn etwas, was anderen Menschen mehr Freiheit gibt, dazu führen kann, dass es, weißt du, dass es irgendwen gibt, der damit ein Problem hat. Und die einzige Sache, worauf ich komme, ist, dass man vielleicht, wenn man ein Problem damit hat, dass andere frei entscheiden können, wer oder was sie sein wollen, man selbst gar nicht der ist, der man sein
will. Das ist auch Neid.
Ja, aber wenn ich selber total firm bin, also wenn ich jetzt hier sitze und ich sage, ich werde als Frau identifiziert, ich fühle mich auch als Frau, alles cool. Warum sollte es mich wütend machen, dass Nika das freier für sich gestaltet oder sich freier fühlt in dem Bezug? Ist nicht der, also wo kommt das her, wenn nicht aus der eigenen Unzufriedenheit, dass man selbst vielleicht auch nicht so ganz das ausleben kann, was man möchte?
Das kann auch sein, ja. Ja, und ich denke halt, also ich denke immer so, was geht es mich an?
Mhm.
Ja, also das, so, ich finde, es geht mich was an, dass es dir gut geht.
Ja.
Also, ne, so. Und dass ich halt nicht dazu beitrage, dass es dir nicht gut geht. Das finde ich so. Das wären so die zwei Dinge. Und der Rest ist doch alles super, finde ich.
Was würdest du denn sagen, Nika, vielleicht als Endappell an unsere ZuhörerInnen? Was würdest du dir wünschen, was sich in Zukunft oder auch jetzt gerade morgen tut noch im Bereich von Non-Binarität, wie wir als Gesellschaft damit umgehen?
Also zunächst mal wünsche ich mir immer sehr viel Offenheit und sehr viel Dialog. Also reden, zuhören, wahrnehmen. Mhm. Dann wünsche ich mir auch mehr Neugierde, dass also mehr Menschen von sich aus einfach mal, so ähnlich wie wir das vorher auch besprochen haben, hier bis nachts um 12 oder wann auch immer, zu jeder x-beliebigen Zeit, sich mit den in dem Moment zur Verfügung stehenden Mitteln schlau machen. also selbstständiges Schlaumachen, nenne ich es jetzt mal. Und im Weiteren wünsche ich mir einfach, dass die Barrieren, die halt nach wie vor insbesondere gesellschaftlich da sind, für das, ich sag mal, alles, was irgendwo zwischen männlich und weiblich liegt oder auch das Kombinierte, also ich sehe mich ja selber auch eher als kombiniert und nicht irgendwo so als Zwischenposition, dass es mehr Akzeptanz bekommt, dass sich mehr Leute trauen, über ihre eigene männlich-Weiblichkeit, nenne ich es jetzt mal, zu sprechen. Okay. Und dadurch auch so, ich sag mal, eine größere Durchdringung dann in der Gesellschaft stattfindet.
Voll.
Ja.
Da bin ich total dabei. Ich bin sehr gespannt, was uns Fine in 2 Wochen dazu erzählt, weil wir werden natürlich jetzt nicht genau das gleiche Skript mit Fine abarbeiten, aber diese Endfrage würden wir auch aus der Perspektive von jemandem aus meiner Generation hören. Ja. Und ich finde es mega, 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 dass du heute da warst.
Ja, ich bin noch total geflasht, muss ich gestehen, weil also auch vielen Dank also für deine Offenheit, das finde ich wirklich überhaupt nicht selbstverständlich. Und ja, vielen Dank da auch für dein Vertrauen in uns und dem, was wir hier so machen. Und die Zeit ist so rasend schnell vergangen. Ich habe eben gedacht, was? Sind wir schon so weit? Weil dieses Thema ist ja auch groß, aber es ist auch so spannend. Und es ist auch so wichtig.
Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter altesau.podcast. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein.
Nicht bekannt ist so richtig, was jetzt das heißt, wenn ich sage, meine Pronomen sind they, them. Weil zum einen viele nicht wissen überhaupt, was jetzt Pronomen sind. Was heißt das? Pronomen, okay. Weiß ich nicht, was habe ich? Pronomen? Das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja nur aus Unwissen.
So, Prosecco?